The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
So interessant, dass du dich davon angegriffen gefühlt hast, weil das ist ja das Einzige, was die Asozialen haben.
Couple Off,
der Podcast
mit Matthias Ringer
und Iris Gaffisch.
Folge 3.
Chances. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge Couple Off. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Matthias, hast du gesehen? In unserer Statistik steht, dass Menschen aus über 50 Ländern unseren Podcast hören.
Über 50 Länder?
Ja, also zum Beispiel ist eine Person aus dem Oman da.
Eine einzelne.
Ich glaube, die hat sich verklickt.
Was wollte die denn eigentlich hören, dass sie bei uns gelandet ist?
Gemischtes Hack. Nein, aber wir haben wirklich viele Zuhörer aus Italien, Spanien, England. Das ist komplett irre.
Gibt es noch mehr solche Länder wie Oman, wo nur ein Mensch zuhört, irgendwo außerhalb von Europa?
Ja, wir haben noch eine Person aus Nigeria.
Krass, sind das dann immer, das ist immer so eine einzelne Person aus irgendeinem Land.
Aus Island sind es zwei.
Iris, ich glaube eher, das sind irgendwelche Thorstens, die einfach hier ein paar Straßen weiter sitzen oder in Bottrop sitzen oder so.
VPN.
Genau. Einfach sich gut maskieren, inkognito im Netz unterwegs sind und ihren Server im Rest der Welt anzapfen.
Kann natürlich auch gut sein.
Was glaubst du, woher kommen die meisten? Also klar, aus Deutschland hören wahrscheinlich, nehme ich mal an, die meisten zu. Aber wo in Deutschland, wo haben wir die meisten Leute, die uns zuhören?
Ich bin mir ziemlich sicher aus dem Saarland.
Ach so, schöne Grüße ins Saarland, ja. Kam aus der Pistole geschossen. Warum?
Matthias, ich habe die Woche eine Instagram-Story gemacht.
Mhm.
Und da ging es um unsere letzte Folge.
Mhm.
Weil, wie wir schon alle wissen, ich bin ja auch ordentlich rumgekommen.
Ja, nicht in der Welt, aber in Geschäften.
Ja, ich war schon im
Kaufhof.
Und
da auch nur
beim
Essen. Genau, ja. Dinea, Galerie Lafayette, ja, ja.
Ja, und dann ging es in meiner Instagram-Story vor allem um den Globus. Das ist ein perfekter Date-Ort.
Ist es auch was, wo man essen kann, oder wie?
Der Globus ist ein riesiger Supermarkt.
Ich kenne den auch, ich war mal in einem, ja, ja, ja.
Und der hat so ein Café, ja.
Ja.
Und die haben jeden Mittwoch einen Tanztee. Also zumindest vor Corona war das so. Da flippen die Rentner aus.
Wirklich?
Ja, das ist richtig großartig. Und ich war da super gerne. Ich war da auch, also mein Bruder war vor allen Dingen immer da und hat mich auch mal mitgenommen.
Hat der dann da auch immer getanzt mit den Rentnern?
Nee, aber man hat sich das halt sehr gerne angeguckt.
Ah, wie schön. Ist das in jedem Globus so? Ich war mal in einem bei Koblenz.
Jetzt kommt's.
Ja.
Ich habe das geteilt in meiner Instagram-Story. Und dann kam sehr schnell raus, dass der Ursprungsglobus ja eigentlich aus dem Saarland kommt. Und dass der saarländische Globus, keine Ahnung wo, ich war noch nie im Saarland, der hat auch noch 4 Stockwerke, wurde mir erzählt. Wobei, da haben sich auch schon Leute gestritten, haben gesagt, das sind nicht ganz 4 Stockwerke, ich soll mich nicht verarschen lassen.
Ja, im Keller und im Dachboden ist einfach nur Lager.
Und dann...
Also ein ganz normaler Supermarkt eigentlich.
Und dann haben mir sehr viele geschrieben, ja, ich kenne das Tanztee-Ding, da war ich auch schon. Und dann war ich verzaubert. Und dann kamen immer mehr Saarländer in meine Story. Wir haben so viele Saarländer geschrieben und dann kannten die sich teilweise auch noch untereinander.
Wirklich? Persönlich?
Ja.
Und die zufällig sich kannten, also die sind über dich aufeinander gestoßen.
Ja, die Leute haben dann geschrieben, einer hatte geschrieben, hey, ich möchte jetzt sofort eine Busfahrt ins Saarland machen, zum Globus. Mhm. Dann kam der nächste, der Jens, der geschrieben hat, hey, ich habe ein Busunternehmen und ich bin Busfahrer. Ich kann die ganze Sache organisieren. Dann kam die nächste Person, hat gemeint, hey, ich kenne den Manager vom Globus, das ist mein Papa. Und dann ging das immer so weiter. Und Matthias, uns steht jetzt, so wie es aussieht, eine Busfahrt ins Saarland bevor.
Uns steht die Welt offen, habe ich gedacht, geht der Satz weiter. Nein, nicht die Welt, einfach nur eine Busfahrt ins Saarland. Aber großartig, ich bin dabei. Wird ein
Matthias,
Date.
Wir haben 1,5 Jahre gelitten. Wir haben 1,5 Jahre nichts gemacht. Wir waren nirgendwo essen. Ich weiß noch, wie wir die ganze Zeit geträumt haben, was wir alles nach Corona machen.
Ja, und jetzt ist es klar, eine Busfahrt ins Saarland zum Globus.
Ja, zum Tanztee. Ist das nicht großartig?
Ich finde es wirklich gut. Dann ist hoffentlich auch wieder normaler Betrieb und wir können den Rentnern beim Ausflippen und Tanzen auf den Tischen zuschauen.
Sie haben es sich verdient.
Dass wir ihnen zuschauen. Dass ein Bus mit gesammelten Leuten aus dem Rest Deutschlands im Saarland.
Wir tanzen mit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Haben wir eigentlich Fragen aus dem Saarland oder von sonst irgendwo?
Ich habe mir eine Frage für heute ausgesucht und zwar von Lena Laser.
Schöner Name.
Sie hat uns gefragt, ob wir jemals Angst gehabt haben, dass etwas nicht so klappt, wie wir es geplant haben.
Interessant übrigens, psychologisch interessant, dass diese Frage von Lena Laser kommt. Geht's dir auch so? Ich habe mir gerade vorgestellt, was das für ein Mensch ist. Und dadurch, dass sie sich diesen Namen gegeben hat, dass sie wie so ein Laserpointer, dass sie so ein sehr zielgerichteter, akkurater Mensch ist und Ziele anvisiert und hofft, dass es klappt und aber dann Angst hat, dass es nicht nach Plan läuft. Und man fragt ja oft Dinge, andere Leute, die einen selber beschäftigen. Mhm. Und Lena Laser, ja, also ich kann dich fühlen, mir geht's auch. Deswegen plane ich Dinge ja, weil ich hoffe, dass es dann so läuft, wie ich es plane und Angst habe, dass es nicht so läuft, wie ich es plane. Aber ich muss sagen, keine einschränkende Angst. Keine, die mich beschränkt und einengt. Wie ist es bei dir?
Ich glaube, von allen Dingen, die ich mir so vorgestellt habe oder geplant habe, davon ist nichts eingetroffen.
Okay. Und hat dir das Angst gemacht jemals?
Nee, es ist viel besser geworden.
Also ist das dein Plan? Plan machen und sich darauf verlassen, dass es eh besser läuft.
Dass es komplett schief geht ja, okay. Und man besser wird dadurch. Ah, genau. Okay. Weil, überleg mal, Matthias. Ja. Wenn alles wirklich so nach Plan gelaufen wäre im Leben, wenn wir jetzt mal auf unser Leben schauen, auf deins und meins, dann wären wir uns doch niemals begegnet.
Meinst du?
Ja, na klar.
Das ist interessant.
Weil...
Iris, lass ins Thema hüpfen, weil dann hätten wir keine Chance gehabt, uns je zu begegnen. Wir sind im Thema. Es geht um Chancen. Erklär mir, was du meinst.
Okay.
Das Thema.
Chances.
Warum wären wir uns nicht begegnet, Iris?
Wir kommen ja aus komplett unterschiedlichen Milieus.
Ja?
Du bist aus einer Akademikerfamilie.
Hm. Ja.
Und ich bin komplett asozial. Also mein Ursprung. Nein, also ich komme ja aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Und ich glaube, dass für uns beide eigentlich ein komplett anderer Weg vorherbestimmt war. Und jetzt sitzen wir aber gemeinsam hier an diesem Tisch und wir machen einen Podcast. Und wie kam das zustande?
Keine Ahnung, ich habe ein Mikro gekauft, angemacht und jetzt machen wir einen Podcast. Nee, aber erklär mir das. Wie meinst du, dass das ganz anders vorherbestimmt war, anders geplant? Warum? Was genau?
Schau mal, Matthias. Meine Mama war ja alleinerziehend mit 2 Kindern und hat einen Kiosk gehabt. Und es gibt so eine Szene aus der 1. Klasse. Ich muss so oft daran zurückdenken. Da war ich bei einer Freundin nach der Schule zu Hause und wir wollten einfach miteinander spielen. Und ihre Mutter kommt wutentbrannt nach Hause, guckt uns beide an und sagt zu meiner Freundin, was hat die hier zu suchen? Die ist total asozial.
Das sagt sie vor dir über dich.
Ja, und hat mich aus der Wohnung rausgeschmissen.
Wow.
Und ich habe ja nichts gemacht damals. Also ich war kein scheiß Kind oder so. Ich war wirklich brav.
Aber Moment mal, allein die Frage, dass man sich an der Stelle die Frage stellen würde, was hat denn Iris verbrochen, dass man sie asozial nennt? Gestunken oder was? Okay, wir haben selber keine Kinder, ja? Vielleicht bin ich hier gerade total irgendwo und sehe Dinge nicht, dass man vielleicht wirklich als Eltern bei Erstklässlern schon denkt, die sind ja dann 5, 6 Jahre alt, ja? dass man sich bei solchen Kindern schon denkt, kein guter Umgang für mein Kind. Das ist eine Frage an euch. Gibt es das? Ist das legitim, das zu denken über Kinder? Oder kann man einfach wirklich sagen, was jetzt meine Intuition wäre, grundsätzlich, Kinder in dem Alter können nicht asozial sein. Wie?
Ich glaube, das war halt damals auch noch eine ganz andere Zeit in den 90ern.
Da gab es mehr asoziale Kinder.
Ja, nein, aber ich kann mich noch so gut daran erinnern. Also meine Mutter kam ja auch aus Kroatien, ne? Und mein Vater ist relativ früh verstorben. Und es war ganz oft so die Haarfarbe, die Augenfarbe, wo wir herkommen und so weiter. Das war ständig Thema. Und auch, dass wir doch froh sein müssen, dass wir jetzt in Deutschland sein dürfen und so. Mhm. Und klar, ich war total froh. Ich fand Deutschland cool. Ja.
Ja,
aber ich hatte ein Umfeld, was mir immer wieder klar gemacht hat, dass wir nicht gut genug sind und dass wir uns jetzt anzupassen haben. Und das war ganz massiv so damals. Und wo, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja. Mein Weg war als Asoziale vorherbestimmt.
Das heißt, wenn wir uns begegnet wären, dann wie? Beziehungsweise, okay, mein Weg, ja. Das finde ich ein interessantes Gedankenexperiment. Wenn man mal so irgendwie die Kindheit sich anschaut, so wie du es gerade gemacht hast, und sich überlegt, wie wäre das denn eigentlich quasi planmäßig dann weitergelaufen? Mein Vater ist ja auch gestorben, als ich 9 war. Mhm. Du warst 4, als deiner gestorben ist,
genau.
Ne? Okay, also auch alleinerziehende Mutter. Bei mir noch 2 Geschwister, also zu dritt. Sie war Lehrerin. Aber ja, ich war gut in der Schule. Ich hatte immer gute Noten und habe mich dafür irgendwie nie richtig anstrengen müssen. Und wenn alles nach Plan gelaufen wäre oder auch wenn ich mich daran erinnere, wie viele meiner Lehrer dann so erwartet haben, wohin es wohl mit mir gehen wird, dann wäre ich, weiß ich nicht, Sprachen waren jetzt vielleicht das, was mir auch noch am meisten Spaß gemacht hat und am schnellsten zugeflogen ist, dann wäre ich vielleicht auch Lehrer geworden, nehme ich mal an. Ja, oder vielleicht an der Uni als Dozent für...
Oder Jurist
vielleicht, ja.
Du wärst vielleicht mein Anwalt geworden, weil ich Kacke gebaut hätte als Asoziale.
So wären wir uns begegnet.
Wieder vorm Gericht, wie bei unserem Date.
Genau. Wo wärst denn du am ehesten kriminell geworden?
Also ich wurde damals, das war glaube ich, da war ich so 12 oder 13, da hat ein Detektiv im Kaufhof gedacht, ich würde klauen.
Aber tut mir leid, Iris, wenn du 12 oder 13 warst, dann war ich 13 oder 14 zu dem Zeitpunkt. Da hätte ich mein Jurastudium noch nicht ganz abgeschlossen gehabt. Ja, ne? Wären wir uns nicht begegnet. Aber du auch noch nicht im Knast praktischerweise.
Ja, und ich habe damals auch nichts geklaut. Ja.
Ach so, es war eh nur der Verdacht.
Es war eh nur der Verdacht und dann wurde das fallen gelassen.
Und du wärst wahrscheinlich immer auch von dieser einen Mutter angezeigt worden, die dich als asozial bezeichnet hat. Die wäre immer wieder zur Polizei gegangen und hat gesagt, sie glauben nicht, was sie Iris jetzt schon wieder gemacht hat. Jetzt hat sie geklaut.
Und weißt du, Matthias, auch meine Schullaufbahn, also zumindest jetzt von der 5. bis zur 10. Klasse, war ja auch ein komplett anderer Weg für mich vorherbestimmt. Wir hatten 18 verschiedene Fächer.
Da kommt die Hessin raus. Wir hatten 18 Fächer.
Und da waren so Fächer wie Handarbeit, Kochen, Schreibmaschine, echt? Nähen. Ja, ich hatte eine 5 in Handarbeit und hatte deswegen auch extreme Probleme, ja, dass ich nicht einen Bären gut häkeln kann. Ja.
Oh.
Auf jeden Fall, dadurch war ja mein Weg auch ein bisschen vorherbestimmt. Es ging nicht um die große Bildung oder dass man das Künstlerische aus der Person herausholt. Es ging darum, jemanden auf das Leben so vorzubereiten, dass er entweder Mutter oder irgendwie sowas wird.
Oder Kriminelle in deinem Fall.
In meinem Fall Kriminelle.
Wenn ich dir zuhöre und du mir das so beschreibst, dann war für dich eigentlich vorherbestimmt, entweder bist du schön brav und angepasst oder wenn du das nicht akzeptierst, dann bist du halt die Asoziale. Ist das das, was du mir sagen willst, was so dein...
Ich glaube, ja. Das war wirklich ein bisschen verrückt damals.
So waren die Weichen für dich gestellt.
Ja.
In den 90ern.
Okay. Und für dich waren sie ganz anders. Du warst ja wirklich so der fleißige Internatsschüler.
Nein, ich war nicht fleißig. Das ist übrigens was, wo wir hier von Vorurteilen und so sprechen. Ich hatte
du warst faul.
Ich hatte nie mit dem Vorurteil zu kämpfen wie du. Und ich will auch nicht tauschen. Das will ich mal gleich vorne ab wegschicken, dass jetzt hier keiner sagt, denn jetzt beschwert er sich und vergleicht das. Ich hatte nicht solche Vorurteile und bin heilfroh drum, dass mir das nicht angehängt wurde. Aber wenn du sagst, ich war fleißig, mir wurde immer angehängt, ich wurde immer der Streber genannt. Und ja, als Jugendlicher hat mich das auch eine Weile gestört. Es ist völlig falsch, das Wort. Ich habe einfach, wenn vor einer Klasse ein Mensch steht und sagt, he, she, it, das S muss mit, dann sitzt ein 10-jähriger Matthias da und denkt sich, ja, habe ich verstanden, okay. Das heißt, ich muss jetzt schon mal dritte Singular, mache ich ein S hinten dran. Bei den meisten englischen Verben ist das dann so. Es gibt Ausnahmen, aber ja, habe ich verstanden. Alles klar, danke, weiter. Ich habe mich nicht hingesetzt und mir 3 Stunden lang eingeprügelt. He, she, it, was muss nochmal mit? Das S muss mit. Ach ja, das S muss bei was mit? Bei he, she und ach, was war das dritte? Dieses Büffeln und was ein Streber macht, das habe ich einfach nicht gemacht. Ich habe dieses Wort nicht verdient. Ich habe einfach nur zugehört und begriffen, was da vorne gesagt wurde.
Ja. Das ist so interessant, dass du dich davon angegriffen gefühlt hast, weil das ist ja das Einzige, was die Asozialen
was, das Einzige, was sie mir sagen konnten.
Ja, na klar, was ja. Man dir sagen kann.
Aber muss ich sagen, mir das anzuhängen, ist ganz schön asozial.
Nein, aber ich habe ja dann irgendwann mal einen Blick dafür entwickelt, wer einen wirklich, ich sag mal, empowert.
Ja.
Und weiterbringt. Und wer versucht, jemanden anderen klein zu halten? Mhm. Ich glaube, das ist echt so ein Fokus bei mir, worauf ich immer bei anderen Menschen schaue. Und als wir uns kennengelernt haben, ist mir sofort aufgefallen, dass du jemand bist, der, das kann man wirklich so sagen, Matthias, du verstehst viele Dinge besser als ich. Also so gerade, ich sag mal. Also
jetzt, was muss mit?
Ja, es muss mit.
Sehr gut, du Streberin.
Nein, aber ich meine jetzt also wirklich so einfache naturwissenschaftliche Sachen oder wenn man wirklich jetzt mal so bei Schulwissen bleibt, mhm. Ja, egal wie komplex es ist, ich bin mir sicher, selbst der Dümmste würde es verstehen, wenn du es ihm erklärst. Das ist eine wunderbare Gabe, die du hast, dass du sehr, sehr komplexe Sachen sehr vereinfacht und trotzdem richtig jemanden erklärst. Weil es dir wichtig ist. Dir ist es wirklich wichtig, dass jemand anderes das versteht. Das lassen wir mal drin. Matthias hat ein bisschen Heuschnupfen momentan. Ja,
aber ich habe mich gut im Griff.
Ja. Okay, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren.
Entschuldigung, ich wollte nicht niesen.
Ich wollte eigentlich sagen, dass ich das toll finde, wenn man Menschen begegnet, die empowern. Mhm. Dazu zähle ich dich auch. Ja.
Vielen Dank.
Und auf meiner Reise so in den letzten Jahren habe ich immer wieder Leute kennengelernt, die einem eine Chance geben, weil sie in irgendeiner Form was sehen.
Ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Also auch allgemein dieses komplexere Dinge so einfach wie möglich erklären. Mhm. Das muss dann gar nicht mal jetzt aufs Individuum gerichtet sein und sagen, ich sehe voll das Potenzial in diesem Menschen gerade, sondern als Grundhaltung, dass man komplexe Dinge einfach erzählt, damit jeder Mensch, der das hört, eine Chance hat, egal wie viel Vorwissen da ist, das zu verstehen und faszinierend zu finden. Gibt es übrigens echt viele Leute auf TikTok gerade, die das machen. Die komplexe wissenschaftliche...
Und auf YouTube.
Auf YouTube auch.
MyLab.
Ja, ja, MyLab ist ein super Beispiel dafür, genau. Du selber gehörst übrigens auch dazu. Du hast mir mal eine Geschichte erzählt von, waren das
Das waren Schubklassen.
Schub.
Also, soweit ich weiß, ist das dann noch eine Stufe unter der Hauptschule.
Okay. Und du warst im Studium und ihr habt im Studium ein Projekt mit denen gemacht?
Genau, ich habe ja was Kreatives studiert und dann haben wir mit diesen Schülern ein kreatives Projekt gemacht.
Ja, und ich habe noch so im Ohr, mir geht es vor allem um die eine Schülerin, wo du mir erzählt hast, die hat The Secret gelesen damals. Und The Secret, falls ihr das nicht kennt, ist eigentlich so ein fast schon sektenartiges Seelenfangbuch. Bestell dir Wünsche beim Universum und dann wird das auch kommen und so. Du hast das gesehen und hast mit der gesprochen und die gefragt, was sie da liest und warum sie es faszinierend findet. Und als sie dir erklärt hat, worum es da geht, hast du ihr gesagt, ja, das klingt so ähnlich wie Sachen von Sartre und Existenzialismus und hast eine Verbindung hergestellt.
Ja, wobei, es waren nur so kleine Passagen. Ich glaube, The Secret, das Buch, hat echt wenig.
Hat sehr wenig mit.
Ich habe sehr wenig mit.
Okay, aber du hattest einfach sofort eine Assoziation, einen Anknüpfungspunkt und hast ihr etwas wesentlich Komplexeres von Sartre erklärt, so dass sie es verstehen konnte. Und sie hat sich voll in Sartre reingestürzt, richtig?
Genau, sie hat sich total mit Philosophie plötzlich beschäftigt. Ja. Und dann habe ich mich ein bisschen gesehen, weil bei mir war das damals genauso.
Hattest du so einen Schlüsselmoment, wo dir jemand gesagt hat, was war das bei dir?
Bei mir war das ein Typ.
Ja.
Ich fand einen Typen ganz interessant, als ich klein war. Mhm. Also als ich eine Teenie war. Ja. Ja.
War er auch Teenie oder?
Er war auch ein Teenie, ja. Okay. Und der hat sich auch mit Philosophie und Literatur und all dem beschäftigt und hat mir da eine ganze Welt eröffnet. Und dann weiß ich noch, dass ich damals immer so in die Bücherei gegangen bin und mir diese ganzen Bücher ausgeliehen habe und mich voll in dieser Welt wiedergefunden habe, was ich halt nicht von zu Hause kannte, ja?
Ja.
Also bei mir zu Hause, da hat man über die Bild-Zeitung oder über andere Sachen gesprochen, aber da hat man jetzt nicht über Philosophie und so gesprochen.
Ja.
Und dann hatte ich ja natürlich auch dann, ja, so eine Phase, wo ich eine Zeit lang gedacht habe, okay, ich habe jetzt so ein schwarzes Moleskine-Büchlein, ja, und ich schreibe Gedichte und entdecke mich, ja. Ich ziehe es ins Lächerliche, ist ja auch schön, wenn man es macht. Ja. Aber ich hatte nicht so ein wirkliches ausgewogenes Verhältnis dazu, sondern ich war dann so, ich möchte nichts mit den Asozialen zu tun haben.
Auch, glaube ich, typisch.
Ja,
wenn man selber,
Pubertät halt, ja.
Ja, aber auch, was ich meine ist, dass das, als was man fälschlicherweise bezeichnet wird, dass man selber eine Distanz dann dazu irgendwann entwickelt und sagt, ja, das bin ich schon mal gar nicht, aber es gibt sie und das sind die anderen.
Genau, ja.
Solange man das irgendwann...
Ich schreibe hier mein Gedicht.
Genau.
Ja. Und eigentlich, worauf ich jetzt hier die ganze Zeit hinaus möchte, ja?
Ja.
Diese Schüler, es gab einen Tag, da bin ich in diese Schubklasse gekommen und wollte unterrichten.
Ja.
Und die ganze Klasse war nicht da, weil die vor einer Gerichtsverhandlung waren.
Die waren auf dem Date.
Weil die einen Schüler verprügelt haben. Die gesamte Klasse.
Ah.
Und auch die Lehrer haben relativ abwertend über die Schüler gesprochen. Aber weil die Lehrer gefrustet waren. Und wenn man sich mit den Schülern auseinandergesetzt hat, in Einzelgesprächen, hat man halt gemerkt, okay, da hat echt jeder eine krasse Geschichte. Da waren Kindersoldaten dabei, da waren Jugendliche dabei, die schlimme Erlebnisse mit den Eltern hatten. Das erklärt und entschuldigt natürlich nicht, dass sie jemanden verprügeln.
Ja.
Aber worum es mir geht, ist, das hat einen Grund, warum die in der Schulklasse waren. Und wenn man einen guten Zugang zu denen gefunden hat, dann hat man plötzlich ganz anders mit denen kommunizieren können und die inspirieren können und die auf einen ganz anderen Weg bringen können. Und zu der Zeit ist mir total klar geworden, wenn man zum Beispiel Kreativität als eine Basis hat, dass das super viel bewegen und verändern kann.
Mhm.
In Schulklassen, bei uns generell in der Gesellschaft oder auch jetzt wir. Weißt du, wenn wir in irgendeiner Form kreativ kommunizieren, ich sehe es ja auch an unserer Community, wie viele Leute uns schreiben, wie sie sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie überlegt, irgendwas anderes zu machen, weil mich das in irgendeiner Form inspiriert, was ihr da jetzt gerade macht oder was da irgendwie gesagt worden ist.
Es ist übrigens, wenn du das gerade sagst über Kreativität, das ist der, sagen wir, ich nenne es mal die dritte Welt, in der du und ich uns dann begegnet sind. Weil wir ja schon vom Schreiben an uns gegenseitig erzählt haben, was wir machen wollen, dass wir mal Filme machen wollen, dass wir irgendwie kreativ sein wollen uns und die Geschichten, die wir zu erzählen haben, dass wir die auf eine Weise erzählen wollen, dass das auch Menschen erreicht. Und das war weder dein vorherbestimmter Weg, um das mal wieder an Couple of Chances zurückzuknüpfen, noch auch meiner. Mein Mathelehrer zum Beispiel, der war enttäuscht, als er dann mitbekommen hat, dass ich Schauspiel studiere. Der hat mir zu verstehen gegeben, dass er da mehr erwartet hätte von mir, dass ich was Anständigeres. Und das war, ich finde den bis heute einen tollen Typen. Der war jetzt kein Arschloch, man hat sofort, glaube ich, so ein Klischee vor Augen, dass das so ein staubtrockener Mensch war. Aber er hatte halt Liebe für Mathematik und hat sich vorgestellt, dass ein Schüler, der auch gut in Mathe war, irgendetwas machen würde, was geistig sehr anspruchsvoll sein würde. Und hey, das ist ein deutsches Thema, Iris, mit diesem Kontaktverlust zum Kreativen im Menschen, weil er war auch kreativ. Ich erinnere mich daran, dass dieser Mathelehrer, von dem ich gerade spreche, Herr Johag, wenn ihn was aufgeregt hat an der Bildungspolitik, was gerade in der Bildungspolitik läuft, der hat auf einem wirklich hohen Satireniveau gesprochen. Wir haben uns totgelacht darüber. Der war kreativ. Aber dann hört er, dass ich Schauspiel studiere und denkt sich, das hat keinen Anspruch. Weil in Deutschland Kreativität, so ein Kreativberuf wie Schauspieler, in der Wahrnehmung von Intellektuellen und nicht nur Intellektuellen, kein anspruchsvoller Beruf ist. Dabei ist das doch eigentlich eine Riesenchance, diese Welt kreativ zu sein. Und eigentlich die meisten Sachen, wenn man das auf einem guten Niveau machen will, die fordern total viel Verständnis. Man kann was anfangen mit mathematischem Verständnis oder mit sprachlicher Kompetenz, wenn man Schauspieler werden will. Und wenn man sonst irgendwas in der Kunst machen will, das schließt sich nicht aus. Ich finde diese Trennlinie in Deutschland zwischen Ernst und Unterhaltung einen ziemlichen Chancenzerstörer hier.
Absolut. Wenn ich auch drüber nachdenke, wie oft auch über, das ist ja nur ein YouTuber.
Ja.
Zum Beispiel Rezo.
Ja, ja.
Das ist so, das regt mich jedes Mal so auf. Wenn Leute ankommen, das ist doch nur ein YouTuber. Der mit seinen blauen Haaren, wie redet der? Und dann denke ich jedes Mal, Leute, schaut doch genau hin. Egal, was der jetzt da gerade für Wörter verwendet oder wie er das jetzt genau macht. Der breitet etwas akribisch auf. Der gibt sich richtig Mühe. Er erreicht total viele junge Leute. Ist ein richtig smarter, guter Kerl.
Ja,
so.
Absolut. Und ich frage mich, warum man von diesen Äußerlichkeiten sagt, na gut, dann kann ich die Inhalte, die er gut recherchiert und mit Quellen belegt und richtig lange durchdenkt, die kann ich dann auch verwerfen. Die sind dann auch wertlos für mich. Und gibt ihm keine Chance. Warum? Warum ist das so?
Matthias, ich glaube wirklich, dass wir als Gesellschaft vielleicht es nie gelernt haben, uns wirklich ernsthaft Chancen zu geben.
Ja, aber warum auch das nicht? Wie kann das verpasst worden sein in der Entwicklung unserer Gesellschaft?
Manchmal glaube ich, was du ja mir auch mal gesagt hast, dass das so ein bisschen mit dieser Genie-Theorie zu tun hat.
Mhm.
Also, dass wir glauben, es gibt bestimmte Genies und der Rest ist es halt nicht.
Das stimmt, Iris. Ich glaube auch wirklich, dieses Wort Genie ist so ein Irrweg, den wir gegangen sind, dass wir das überhaupt erfunden, benutzt haben und wie wir es benutzt haben. So mal ursprünglich wurde Genie ganz anders benutzt als heute. Man konnte gar kein Genie sein.
Wie?
Das war nichts, was ein Mensch sein konnte, ein Genie, sondern ein Genius war ein Geist, war aus einer übermenschlichen Ebene und man konnte ihn haben, kurzfristig und vorübergehend. Du hast halt ein Werk gemacht, irgendetwas geschrieben, etwas komponiert oder was auch immer. Und dann haben Menschen sich das angeschaut und gesagt, oh, der Künstler hatte da seinen Genius, während er das Werk geschrieben hat. Mhm. Und dann war er auch wieder weg. Und dann war dieser Künstler auch wieder ein Mensch. Aber das hat sich mit der Zeit dahin entwickelt, dass man das sein konnte, ein Genie sein konnte und auch bleiben konnte, nachdem man etwas Geniales geschrieben hat oder komponiert hat oder was auch immer. Und das ist der totale Fehler an der Sache. Weil damit verbauen wir uns ja Chancen, weil wir dann sagen, ja gut, man ist es halt oder man ist es halt nicht.
Ja,
ne? Du
genau.
Kommst halt damit auf die Welt oder kommst halt damit nicht auf die Welt. Und damit machen wir uns alle Chancen kaputt. Oder wenn wir schon sagen wollen, Menschen können Genies sein, ja, dann können wir es aber alle sein. Wir brauchen die richtigen Bedingungen, wir brauchen Chancen, die wir uns selber geben und die wir uns nicht nehmen lassen von anderen, weil sie nicht an uns glauben, weil sie sagen, ach, das ist die Asoziale oder weil sie sagen, ach, das ist der Streber und der kann gut Mathe, aber der soll bitte kein Schauspieler sein. Und wir müssen aufhören zu glauben, es gäbe Genies. Oder wir müssen anfangen zu glauben, wir können alle Genies sein, eins von beiden. Aber solange wir glauben, es gibt Einzelne und die sind Genies, haben wir einfach nur eine chancenlose Gesellschaft.
Ja. Es wird jetzt aber auch hier eine ernste Folge, ne?
Ich hab dein Gesicht gerade schon gesehen, wie du zunehmend so, jetzt lass mal wieder leichter werden.
Nein, aber wir könnten ja eine Geschichte erzählen, die vielleicht ein bisschen positiver ist.
Nein, ich will mich weiter über die Gesellschaft beschweren, dass wir keine Chancen zulassen, dass wir uns...
Matthias, jetzt gib mir eine Chance für eine Überleitung.
Okay, bitteschön. Was ist deine Überleitung?
Vor ein paar Jahren, ja, hatte ich so eine Phase im Job, wo ich mein Team gehasst habe. Ich habe die einfach nicht gemocht. Ich habe meinen Chef nicht gemocht. Ich habe mein Team einfach da nicht gemocht. Also es war vor Arouse, ne?
Das ist gut zu wissen.
Ja.
Und es beruhte auch auf Gegenseitigkeit. Du hast dich nicht entschieden, die zu hassen, sondern...
Nee, das waren so Mobber.
Ja.
Das war so eine Mobbing-Gruppe.
Kenne ich.
Dann war es so, ich sollte zu einem Dreh fliegen nach Barcelona und ich hatte so keinen Bock. Ich weiß noch, wie ich nächtelang mit dir vorher gesprochen habe und gesagt habe, boah, ich möchte das einfach nicht, ich will da einfach nicht hin, ich habe keinen Bock. Und du die ganze Zeit gesagt hast, geh da hin, nimm die Erfahrung mit, auch wenn du keine Lust auf die Leute hast, das wird in irgendeiner Form eine gute Erfahrung für dich.
Mhm.
Und dann bin ich da in den Flieger gestiegen und bin nach Barcelona geflogen und hatte es schon in der ersten Sekunde bereut.
Bitteschön, gern geschehen.
weil ich wirklich alle gehasst habe. Und wir waren am Set. Ja, es war so ein Spot-Dreh. Und der Kunde saß da, es waren drei Leute von Kundenseite da. Und ich weiß nicht, wie viel mehr von Agentur. Ich glaube, wir waren irgendwie so acht Leute oder so. Ich weiß es nicht mehr. Es gab so Kopfhörer für alle im Team. Aber es gab jetzt für die acht Leute, gab es nur sieben Kopfhörer. Und eine Person hat keinen Kopfhörer bekommen. Das war ich. Was auch total in Ordnung ist, dass ich diesen scheiß Kopfhörer nicht bekommen habe, ja?
Ja.
Aber es hat sich so ein bisschen durchgezogen beim Dreh, das so ständig.
Es gab von allem nur 7 Sachen. Es gab auch beim Catering gab es nur genug für 7 Leute.
So ungefähr.
Wer musste hungern? Iris. So Iris ungefähr. Stand ohne ja. Kopfhörer und ohne Essen. Es gab nur 7 Hotelzimmer, die gebucht waren. Wer musste auf der Straße schlafen? Ich habe es richtig vor Augen.
Nein, ich hatte schon ein gutes Hotelzimmer und alles. Ne? Ich habe auch was zu essen bekommen und okay, so. Ne? Ja, auf jeden Fall war es aber schon so, von meinem Chef ausgehend, dass der keinen Bock auf mich hatte. Und der hat das halt vorm Kunden gezeigt. Und zwar so richtig. Und ich war schon so entschlossen. Ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt, ich kündige eh. Ich bin bald raus. Ihr könnt mich alle mal. Ja. Also mit der Einstellung war ich auch beim Set. Aber ich hatte immer noch die professionelle Einstellung, dass ich mir gedacht habe, hey, hier ist der Kunde und die sind cool. Ich performe hier noch. Ja, ich sag denen, was gut ist und was nicht. Und der Kunde hat das damals so ein bisschen gecheckt. Der hat halt gemerkt, da ist was faul. So die ganze Dynamik zwischen meinem Chef und mir stimmt nicht so. Mittags sind wir dann essen gegangen. Das ganze gesamte Team mit meinem Chef und halt der Kunde.
Und du hast auch was bekommen.
Ich habe auch was zum Essen bekommen. Und einen Sitzplatz bekommen.
Sehr gut.
Und der Kunde saß neben mir und ich habe dann so ganz locker zu ihm gemeint, hey, wollen wir uns nicht die Croquettas teilen? Jeder, der schon mal solche Situationen erlebt hat, wenn so ein Kunde dabei ist und das ist, ich sag mal, sowas Hochrangiges. Ne?
Ich erkläre das, glaube ich, auch einmal kurz für wirklich alle Leute, die gar nicht aus der Branche sind. Der Kunde gibt das Geld für den Spot, der gedreht wird.
Genau.
Und die Agentur ist dafür zuständig, dass dieser Spot so gedreht wird, wie der Kunde das gerne hätte. Und deswegen hat er diesen Status.
Genau. Und es ist oft angespannt.
Ja.
Ne? So, ja. Dass man guckt, dass man sich da irgendwie gut verhält. Ich war da relativ locker. Wir haben uns die Croquettas geteilt und haben angefangen, ein super gutes Gespräch zu haben. Und dann ging das irgendwie so weiter. Wir haben den Dreh fertig gemacht und abends haben wir alle zusammen was getrunken und wir waren in der Bar. Und irgendwann mal kam der Kunde auf mich zu und hat gemeint, warum arbeitest du hier? Und natürlich war ihm klar, warum ich hier arbeite. Aber er hat gemeint, du hast echt Talent. Du solltest mehr daraus machen. Du bist in einer komplett falschen Position. Ich war völlig perplex. Ich kam aus so einer Zeit, aus so einer Teamdynamik, wo man sich gegenseitig gesagt hat, du bist doch auch nur eine Nummer hier.
Ja, wo man sich richtig schön, sich gegenseitig Chancen gegeben hat ja. Und gesagt hat, ich sehe Potenzial in dir, nämlich zum Nichtsein, zum eine Nummer sein.
Aber wirklich. Und dann steht da plötzlich nachts der Kunde da und sagt zu mir, du hast wirklich Talent, du solltest dir wirklich überlegen, ob du hier weitermachst oder selbstständig weitermachst oder irgendwo anders hingehst. Und es hat total in mir gearbeitet und gerattert. Und das war eine total krasse Begegnung für mich. Weil er hat gar nicht so viel gemacht. Er war einfach jemand, der total offen war und genau hingeguckt hat.
Mhm.
Und jedenfalls, ich habe dann schnell gekündigt.
Ja, und bist mit mir mitgekommen. Ich habe ja, wir waren in allen möglichen Städten zusammen dann, direkt im Anschluss, weil ich ja als Schauspieler im Theater in verschiedenen Städten gearbeitet habe und du kamst mit.
Wir waren in solchen Bruchbuden, aber das ist nochmal eine andere Folge. Auf jeden Fall kam dann so circa 6 Monate später kam dann der Anruf. Aha. Und es war der Kunde. Und er fragte mich, hey, wo steckst du gerade? Wo?
In der Bruchbude im Theater mit Matthias.
Ja, und er wollte halt wissen, wo ich jetzt arbeite,
mhm.
weil er nicht mehr zufrieden mit der Agentur war, wo ich vorher war, und eine neue Agentur gesucht hat.
Mhm.
Und dann war klar, es wird ein Pitch stattfinden. Und für alle, die nicht wissen, was ein Pitch ist.
Ja, ganz einfach, glaube ich, kann man sagen, ein Wettbewerb. Ja, also ein Kunde schaut sich mehrere Agenturen an
genau. Und
hört sich an, was für Ideen sie haben und was sie für den Kunden machen wollen. Und dann entscheidet er sich. Das ist ein Pitch.
Und dann kam das Unglaubliche. Dass er mich zum Pitch eingeladen hat, neben anderen großen Agenturen. Und alle, die jetzt nicht so in dieser Branche sind und das nicht so kennen, es ist super schwierig, dass auch Kunden, sag ich mal, jetzt so einen ganz modernen, neuen Weg gehen. Es ist ja auch ein riesiges Risiko für den Kunden selbst, wenn er da eine falsche Entscheidung trifft in der Zukunft. Weil da geht es dann nicht nur um 10 Euro. Und es kann jemanden auch wirklich den Job kosten.
Das heißt, man kann wirklich sagen, dass er dir eine Chance gegeben hat,
ja.
Weil es auch mit einem Risiko verbunden war.
Absolut. Und als, ich sag jetzt mal wir,
ja.
angefangen haben zu pitchen, weil ich habe nämlich in dir, Matthias, auch etwas gesehen damals. Ja.
Ja. Hast du was von deinem frischen Glück des Entdecktwerdens auf mich übertragen?
Nee, aber tatsächlich, ich wusste halt, du bist saugut im Texten. Und es war jetzt auch nicht so einfach, weil du warst jetzt nicht so der, ich sag mal, der renommierte Texter aus der Agenturbranche, sondern du hast halt in der Theaterszene und vorher halt viel geschrieben und Regie gemacht und so. Aber du warst in der Agenturbranche einfach noch nicht etabliert.
Ja, ungewöhnlich, ne? Das ist eigentlich, geht den meisten Schauspielern so, dass wir nicht so etabliert sind in anderen Branchen. Ganz, ganz komisch.
Aber hey, wir haben das richtig gut gestemmt.
Ja.
Und wir haben innerhalb kürzester Zeit eine Agentur aufgebaut. Spoiler Alert, wir haben gewonnen. Ja? Wir haben diesen Pitch gewonnen. Und das Krasse war ja damals, ich bin ja alleine zu diesem Pitch hingefahren und von den anderen Agenturen waren die großen Teams da.
Ja.
Ich war die Einzige, die alleine da saß mit ihrer kleinen Präsentation. Und dann musste ich auch noch auf Englisch präsentieren und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so toll im Englisch sprechen, so dass ich mich da sehr sicher fühle, dass ich wirklich einen Pitch nach Hause hole, weil ein Pitch ist ja auch immer ein bisschen so eine Show.
Wo du auch nicht nur im Vorfeld einstudieren kannst, was du sagst, sondern dann kommen auch Rückfragen.
Genau,
und dann wird
genau.
Das Ganze mit einem Native Speaker, weil aus England und so, dann fängt der an zu challengen.
Und da sitzen viele Leute und man ist total nervös. Es ist ein bisschen Höhle der Löwen-Flair. So habe ich mich da auch gefühlt, halt auf Englisch.
Wir haben, das ist das, warum es auch jetzt gerade hier in Couple of Chances gerade als Geschichte kommt. Wir haben diese Chance angeboten bekommen und nicht geschenkt bekommen. Das war nochmal aufregend, das war ja nur die erste Runde, was du gerade erzählst. Es gab noch weitere Runden und das war ganz schön nervenaufreibend. Aber wir haben diese Chance dann nutzen können und das ist eine Geschichte, die wirklich außergewöhnlich ist, die wir uns auch in 60 Jahren noch erzählen werden.
Wollen wir verraten, welcher Kunde das war?
Fisherman's Friend.
Ja, die waren's.
Ist das eigentlich gerade Werbung durch diese Geschichte?
Ich habe es mich auch gefragt, ohne Mist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sagen wir einen Kunden, sagen wir nicht einen Kunden, aber es ist ja wirklich...
Okay, dadurch, dass das jetzt hier eine Geschichte über diesen Kunden war, war das jetzt hier unsere Werbung.
Werbung.
Und das war sie auch schon, die Werbung, weil wir... Dazu gibt es nichts weiter zu erzählen, weil wir ja kein Geld dafür bekommen. Das war eine geschenkte Werbung.
Also wenn ihr da irgendwie noch Werbung wollt, ne? Also Fisherman's, ne? Ich will Kohle sehen.
Gebt sie in Auftrag und bezahlt uns dafür.
Liebe Grüße.
Dankeschön. Danke für die gute Geschichte.
Und genauso ist es doch jetzt auch mit Corona. Also,
stimmt.
Ich habe von euch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Wie habt ihr das gemacht? Ihr macht jetzt so euer Ding und wie habt ihr das mit der Agentur gemacht? Ich hätte auch Lust, sowas zu machen. Deswegen erzählen wir heute auch so ein bisschen diese Chancenfolge, weil wir gemerkt haben, hey, da sind gerade ganz, ganz viele Menschen da draußen, die jetzt durch Corona gerade ihr Leben so auf Reset setzen und sagen, okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Was will ich vom Leben? Und wie kann ich mehr aus mir aufbauen? Wie kann ich mehr von mir aufbauen? Nee, wie kann ich etwas aufbauen?
Sehr gut, ich lasse alle drei Versionen drin. Alle drei waren gut. Und ich bin sicher, es finden sich unter allen Leuten, die zuhören, jeweils ein Drittel für jede der drei Formulierungen der Frage. Schreibt uns, welche Formulierung für euch die richtige war. Ich bin in der Gruppe, wie kann ich mehr aus mir aufbauen? Das ist meine Frage.
Also, eigentlich war das doch alles gut strukturiert so. Aber irgendwie haben wir uns jetzt auch ein bisschen verzettelt. Uns geht es um zwei Sachen. Ich mache jetzt mal hier kurz ein Fazit, bis du dann ein richtiges Fazit machst, Matthias. Okay.
Okay?
Mhm. Mein kurzes Fazit ist, wir sollten uns alle ein bisschen mehr Chancen geben.
Ja.
Also auch in so Kleinigkeiten. Es fängt ja schon damit an. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich so einen Vortrag über Digitales und TikTok gehalten. Was denn?
Ich lache nur, weil du sagst, ich gebe mal ein Fazit. Ich habe vor ein paar Wochen, das ist kein Fazit, das ist eine neue Geschichte.
Ja, ich will da was dazu erzählen.
Ja, ja,
pass
Entschuldigung,
auf.
Ich will auch nicht sabotieren, ich will dir eine Chance geben.
Pass auf. Also, vor ein paar Wochen habe ich so einen Vortrag gehalten über TikTok und Digitales und so weiter. Und da ging es dann darum, dass einige gesagt haben, oh, das ist ja mega cringe, wenn man sich in irgendeiner Form auf Instagram oder TikTok oder irgendwie zeigt. So. Und dann habe ich zu den anderen gesagt, hey, wenn ihr anfangt, darüber nachzudenken, was andere von euch denken, wenn ihr etwas macht, dann limitiert das eure Kreativität. Seid offener da untereinander. Damit will ich jetzt sagen.
Denkt nicht so viel darüber nach, was andere nachdenken.
Nein, aber dass die anderen halt auch mal die Fresse halten sollten. Und das da jetzt
perfektes
auch mal ein bisschen...
Perfektes Fazit. Ey, ganz im Ernst, ich finde das nicht schlecht, Iris. Weil weißt du, was die Gefahr ist? Weil du mir auch jetzt angekündigt hast, ich mache jetzt gleich nochmal auch ein Fazit, ne? Ich übernehme das aber von dir, weil ich es wirklich gut finde. Aus folgendem Grund. Wenn man über Chancen redet und gebt euch Chancen und wenn wir jetzt hier unsere Folge anschauen und sehen, wie wir unsere Kindheiten angeguckt haben, ob wir da und was für Chancen wir da hatten und unseren Weg bis hierher, wo wir jetzt gerade stehen und dann unseren Ausblick in die Zukunft, dann ist so die Gefahr da drin, dass sich das anhört wie der kleine Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut und so. Dass das so ein Motivational-Video wird. Und dann müsste sich jetzt hier auch der Tonfall steigern und alles schneller werden und mit so einer Musik unterlegt werden. Und du dürftest nicht lachen, weil das Ganze wäre ernst. Und so ist es eben nicht, sondern was ganz Simples. Fresse halten.
Was ist das für ein Fazit?
Kann ich dir sagen, wie ich es meine? Wenn ihr glaubt, irgendwer ist ein Genie und das könnt ihr nicht erreichen. Wenn Leute sagen, das kannst du eh nicht, weil du kommst nicht aus der richtigen Schicht dafür. Wenn du selber dir denkst, ich kann das gar nicht schaffen, Fresse halten, machen. Es ist so in zwei Worte gebracht, klingt total profan und vulgär, aber ist genauso passend auf das, worum es doch eigentlich geht. Keinen Kopf zerbrechen, nicht selbst zerfleischen, was andere über einen denken könnten, was man eigentlich für Voraussetzungen mitbringt, dass man eigentlich gar kein Genie sein kann, weil Genie zu sein ist nur wenigen vorbehalten. Eine Chance, wenn sie sich denn ergibt oder wenn man sie sich selbst schaffen kann, nehmen und gucken, ob man daraus irgendwie was hinkriegt. Und wir haben alle couple of chances im Leben. Irgendwann.
Das war ein sehr schönes Fazit, Matthias. Kommen wir zum Outro.
Ja, gibt keins.
Wir haben da gestern nochmal drüber nachgedacht und haben festgestellt, oh shit, da kommen ja noch jede Menge Kosten auf uns zu. Wir haben schon wieder viel zu schnell irgendwas gemacht, weil wir einfach das Ding gemacht haben. Wir sitzen hier auf dem Teppich von meiner Mama. Wir haben kein Studio. Wir machen jetzt einfach hier dieses Ding. Und ja, vielleicht sollten, also wir verdienen jetzt noch kein Geld mit dem Podcast und so weiter.
Iris, warum können Kosten auf uns zukommen, wenn wir das einfach so machen wie bisher?
Die liebe GEMA.
Ja.
Das müssen wir alles noch ein bisschen durchdenken.
Wir können ja anstelle eines Outros dann eben doch die große inspirierende Motivationsrede halten. Komm, wir machen das abwechselnd, ja, wem von uns was einfällt. Und dann liegt darunter motivierend, ansteigend motivierende Musik.
Okay. Mhm.
Wir müssen aber immer intensiver werden, Iris.
Okay. Mhm.
Liebe Leute im Saarland, lasst euch nicht entmutigen. Nur weil ihr aus einem Land kommt, dem gegenüber es so viele Vorurteile, nicht zuletzt durch Jan Böhmermann, genährt gibt.
Liebe Wir Grüße. Stehen hinter euch. Liebe Spätaufsteher.
Steht früher auf. Ja. Liebe Frühaufsteher. Macht euch nicht so einen Kopf.
Liebe Diäthalter. Zieht's endlich durch.
Und macht auch mal einen Cheat Day. Seid gut zu euch. Das Leben ist zu kurz für schlechte Angewohnheiten. Liebe Raucher, kauft euch keine Feuerzeuge mehr, dann geht die Kippe auch nicht an.
Liebe Yoga-Lehrer.
Die brauchen wirklich keine Inspiration und Motivation. Ihr habt zu viel davon. Liebe Yoga-Lehrer, gebt was davon ab.
Liebe Twitter-Gemeinde.
Was willst du sagen über die Twitter-Gemeinde?
Haltet die Fresse! An alle Versager. An alle, die scheitern.
Hört auf zu scheitern. Glaubt an euch. Iris, ich glaube, wir machen gerade die katastrophalste Motivationsrede, seit es Menschen gibt. Weißt du was? Was unser Problem ist? Hm? Wir machen das nicht mit der richtigen Stimme.
Ja.
Wir überschlagen uns.
Ja.
Ich glaube, es geht eindringlicher.
Okay. Hey Twitter, warum zur Hölle kannst du nur Aussagen geben, aber nicht Fragen?
Denkt doch mal darüber nach, was ihr geschrieben habt, bevor ihr es abschickt. Denkt auch darüber nach, was das beim anderen auslöst, wenn ihr ihn beleidigt. Was habt ihr davon, die anderen zu beleidigen? Was habt ihr davon, euch im Gegenzug beleidigen zu lassen? Was habt ihr vom Blockieren? Was habt ihr vom Blockiertwerden? Was habt ihr davon, den ganzen Tag einfach nur vor dem Bildschirm zu sitzen und euch komische Streitthemen anzuschauen, Shitstorms auszulösen oder euch daran zu beteiligen, euch dagegen zu wehren, dass Shitstorms gegen euch losgetreten werden oder dagegen, dass Shitstorms gegen andere losgetreten werden?
Ich habe eine neue Rede.
Okay.
Okay. An alle denken, dass sie cringe sind.
An alle denken, dass... An alle, die denken, dass sie Grammatik nicht beherrschen.
Oh. Komm, wir hören jetzt hier auf. Hat viel Spaß gemacht mit euch heute. Macht's gut.
Und gebt euch a couple of chances. Und haltet die Fresse. Ciao.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.